Herzlich willkommen zu einer Folge vom Sarah Screen Gesundheitspodcast Einfach Ungesund. Dem Gesundheitspodcast, der erklärt, warum wir Menschen in einer Welt leben, für die wir eigentlich nicht gemacht sind. Ich bin Antonia und gegenüber sitzt mir heute Dr. Maren Kemper.
So schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns drauf. Heute in der Folge geht es ja um ein Thema, was immer mehr Bedeutung bekommt, den Darm.
Ja.
Heute wirst du uns viel über Darmbakterien und wie wir richtig mit unserem Darm umgehen erzählen. Und da bin ich natürlich ganz gespannt drauf. Aber bevor wir richtig reinstarten, erzähl doch mal kurz ein bisschen über dich. Wieso überhaupt Biochemie? Und was hast du heute draus gemacht? Ich würde sagen, so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, der vielleicht typisch dafür ist, wie so dein Werdegang ist.
Also der Werdegang ist sehr untypisch und sehr turbulent gewesen. Ich habe im Anfang der 90er 1990, um genau zu sein, oh mein Gott, das ist so lange her, so furchtbar, habe ich Biochemie angefangen zu studieren. Damals gab es das nur an 4 Unis. Mhm. Hat sich ja heute alles verändert. Damals war es auch noch ein Diplomstudiumgang. Und danach habe ich nicht sofort einen Doktor gemacht, sondern noch BWL angefangen. Dann kam damals mein Ex-Mann, hat mich nach Hamburg geholt und ich wurde Mutter. Also die tollste Aufgabe meines Lebens. Ich habe 2 Kinder. Also mein Sohn ist mittlerweile 27, meine Tochter 24. Und die habe ich sehr betreuen dürfen, was eine tolle Zeit war. Und habe nebenbei promoviert. Das habe ich getan in einer Mischung zwischen Dermatologie und Biochemie. Mhm. Also auch noch so ein bisschen anders als das, was ich heute mache. Und damals war es einfach, das Darmmikrobiom war zu dem Zeitpunkt
kaum erforscht, oder?
Null, ja. Also null. Ich habe während meines Studiums sequenziert und kloniert. Das heißt also, eine DNA-Sequenz erhalten wollen, sichtbar machen wollen. Mhm. Und um dem Darmmikrobiom eine Sichtbarkeit zu geben, da hätte man früher Menschenleben für gebraucht, um diese ganzen DNA-Sequenzen zu erhalten. Also da wurde damals noch gar nicht groß drüber geredet. Und auch während meiner Promotion war es noch so, dass fortschrittliche Dermatologen auch mal drüber nachgedacht haben, dass es irgendwie eine Hauterkrankung mit dem Darm zu tun hat. Mhm. Das waren aber nicht viele. Sind heute aus meiner Sicht der Dinge immer noch viel zu wenige.
Ja.
Und dann, das Leben ist bunt. Meine Kinder waren dann irgendwann ja auch erwachsen. Und ich habe dann kurz vor meinem 50. Geburtstag mich selbstständig gemacht, weil ich sozusagen dann endlich meinem Herzenswunsch gefolgt bin, und mich voll und ganz dem Probiotika und dem Darm hinzugeben. So ist meine Entstehungsgeschichte gewesen. Und dann habe ich Woods & Supplements gegründet.
Okay, spannend auf jeden Fall. Und eigentlich sind das ja auch heute noch Themen Darm, Verdauung, ja. Stuhlgang, über die wir eigentlich nicht wirklich in der Gesellschaft sprechen. Glaubst du, das ist auch ein Problem, wie wir dann damit umgehen? Oder einfach, dass wir grundsätzlich, würde sagen, wenig über Stuhlgang, Verdauung und so weiter sprechen?
Also ich kann verstehen, dass man das nicht unbedingt zum Gesprächsthema beim Dinner machen möchte oder vielleicht auch nicht beim ersten Date. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz traurig, dass das so tabuisiert wird. Ich bin ja auch der Meinung, dass wenn man auf dem WC war, ein Blick nach unten sich durchaus lohnt, weil es gibt unglaublich viel, was dein Stuhl darüber aussagt, wie es dir geht.
Mhm.
Und ich finde ja diese Toiletten aus den 70ern, weißt du, wo du dann sozusagen so eine Ablage hattest, viel besser als heute, wenn es einfach so verschwindet. Also niemand möchte wirklich gerne über seinen Stuhl reden und ich finde es aber total wichtig. Und Gott sei Dank kommt es auch ein bisschen mehr in den Fokus.
Also der erste Tipp. Holt euch ein neues Klo.
70er-Jahre-Toiletten sind hervorragend.
Okay. Kennst du das irgendwie aus anderen Kulturen, wo das deutlich stärker ist? Ich meine, wir Deutschen sind ja insgesamt, glaube ich, immer ein bisschen konservativer wie andere Kulturen. Oder? Ja, war das auch? Oder gibt es das irgendwie in anderen Bereichen?
Definitiv. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch in Indien und auch in der ganzen Ayurveda-Kultur dir anschaust, da ist der Darm schon immer im Fokus gewesen. Und hier in unseren Breitengraden, sagen wir es mal so, waren das eher die Heilpraktiker, die sich da ein bisschen drum gekümmert haben. Die wurden dann aber auch eher mit, oh Mann, das ist ein bisschen esoterisch und huhu abgetan. Wenn man heute da genauer reinschaut, mittlerweile sieht man ja auch, die Studien zeigen das ja auch, dass unser Darmmikrobiom eigentlich sogar behandelt werden darf wie ein eigenes Supraorgan.
Ja. Ja, das stimmt.
Also hier wird alles entschieden und ich finde, da muss man auch fast immer ein bisschen differenzieren zwischen Darm, Verdauung und was ist eigentlich unser Darmmikrobiom.
Mhm. Wo sind da für dich die Unterschiede? Kannst du es ein bisschen beleuchten?
Das eine ist die ganz klassische Verdauung, ne? Also was kommt rein, was geht raus. Aber wenn du das Darmmikrobiom dir anschaust, das sind, also vielleicht sollte man es nochmal ein bisschen genauer machen. Was ist überhaupt unser Mikrobiom? Das sind alle Mikroben, die auf uns und in uns leben. Mhm. Und ein Großteil davon lebt in unserem Dickdarm. Und hier Magic Happens. Die haben halt unglaublich wichtige Aufgaben für uns und haben sich sozusagen, wir sind verantwortlich, wir sind quasi deren Gastgeber und wenn wir sie gut behandeln, behandeln sie uns auch gut. Und das ist, glaube ich, oder nicht nur glaube ich, gerade in den westlichen Kulturen in den letzten Jahrzehnten sehr in Vergessenheit geraten. Mhm. Früher war das automatisch.
Durch die Essenszubereitung, wie man auch Lebensmittel irgendwo haltbar gemacht hat und so, ne?
Zum einen, zum anderen natürlich auch überhaupt die ganze Art, wie wir leben. Der Stress, mhm. wenig Schlaf und die ständige Verfügbarkeit von Essen tut unserem Darm auch nicht gut. Ebenso wie die Zubereitung. Also ich bin, also auch wenn es da die größten Debatten gibt und ich will da jetzt auch gar nicht in ein Wespennest stechen, aber von Süßstoffen, von Stabilisatoren, von Emulgatoren, das ist einfach nicht, dafür sind wir nicht gemacht.
Nicht förderlich für die Mikroben.
Aber gar nicht. Also und sie interagieren dann auch ein Stück weit damit. Also und das heißt nicht, dass man nicht mal eine Cola Zero trinken darf, nur das im regelmäßigen und stetigen Gebrauch halte ich für nicht gut.
Okay, und du hast ja deinen Doktortitel in Biochemie gemacht. Ja. Und wie hat das dann deinen Blick auf den Darm verändert? Also du hast ja schon zu Anfang gesagt, früher war noch kaum irgendwie studienmäßig was da. Jetzt bist du ja irgendwo immer dran geblieben, hast ja selbst auch das Ganze mitgepusht vielleicht, aus der Wissenschaft, mit Forschung, mit Dingen, die du festgestellt hast. Es hat sich aber auch viel getan. Es gibt heute ja viel mehr Aufschluss schon über die Themen, aber es fehlt noch. Oder wie hat sich da dein Blick auf den Darm insgesamt verändert?
Also du hast natürlich, wenn du auch die Studien dir immer anschaust, die aktuell auf den Markt kommen, die sind wirklich exponentiell angestiegen, die Masse an Studien in den letzten 15, 20 Jahren. Und nach wie vor bin ich dann, also nicht nur ich, sondern ist man der Meinung, wir befinden uns ganz am Anfang. Mhm. Also weil einfach, da wird noch ganz, ganz, ganz viel passieren. Aber immer mehr Studien wurden halt gemacht und diese Wichtigkeit überhaupt dieser Milliarden an Mikroben ist dann einfach immer deutlicher geworden, was sie mit uns machen, wie sie mit uns interagieren, welche Stoffe sie produzieren, Vitamine, kurzkettige Fettsäuren und so weiter und so fort. Also was die dann sogenannten Postbiotika sozusagen mit uns machen, was sie einen Einfluss auf unserem Hormonhaushalt haben, genauso auf unseren Hunger, auf unsere Sättigung, unsere, ich befinde mich in dem Alter, Menopause, unsere Longevity, all das ist auch mitgesteuert durch unsere Mikroben.
Und jetzt gibt es ja auch schon mittlerweile einzelne Bakterien, wo man schon besser erforscht hat, wo man schon so ein bisschen weiß, was sind die Aufgaben und andere, wo man eigentlich noch gar nichts weiß oder wo man heute wahrscheinlich einfach noch neu entdeckt, richtig?
Ja, definitiv, weil man muss sich das so vorstellen, das sind also Milliarden an Milliarden Milliarden an Mikroben und davon haben wir Menschen so im Allgemeinen zwischen 500 und 1000. Mhm. Und man sagt auch, je diverser, umso besser. Also das heißt, es gibt nicht ein Gutes, sondern es gibt viele verschiedene Gute und die unterstützen sich gegenseitig. Ich stelle mir das immer so vor wie so Dörfer und jedes Dorf hat so sein eigenes, was er besonders gut kann. Und dann tauschen die aber auch mal was untereinander aus und unterstützen sich gegenseitig. Und genauso kann man bei manchen, ist es auch so, dass sie sozusagen nahezu neutral sind. Das heißt, sie können gut und böse sein, je nachdem, wie viel sie vorhanden sind. Und auch da noch weiß man auch nicht genau, also man weiß schon, welche gut sind, aber man weiß manchmal auch nicht, wie viel davon brauchen wir wirklich. Und jeder Mensch ist da echt unterschiedlich. Ja. Und dieses ganz Individuelle, das wird irgendwann kommen, ist aber noch nicht da.
Wir haben zum Beispiel auch in unserem einen Darmgesundheitstest den Diversitätsindex, wo man das dann auch eben feststellen kann, wie viel unterschiedliche Bakterien hat man da eigentlich. Ja. Und hast du mal ein, zwei Beispiele zum Beispiel, welches Bakterium schon besonders gut erforscht ist? Mal ein, zwei Namen oder
also so? Also du hast natürlich, die sogenannten Milchsäurebakterien sind natürlich die guten für uns. Mhm. Die findest du auch in Probiotika. Weil jetzt auch zu Probiotika muss man dazu sagen, also auch wenn ich selber welche verkaufe, die werden auch noch besser in den nächsten Jahren. Mhm. Weil jetzt haben wir meistens Milchsäurebakterien, Lactobacillen oder Bifidobacillen. Aber du wirst perspektivisch, wirst du auch Anaerobe haben. Jetzt haben wir die Aeroben, weil die einfacher herzustellen sind. Mhm. Und die Anaeroben wie ein Akkermansia, davon hast du bestimmt mal von gehört. Akkermansia, das sind, die sind besonders gut für uns. Die können wir jetzt durch einen gesunden Lebensstil fördern. Wir sind aber noch nicht richtig gut in der Lage. Es gibt eine amerikanische Firma, die dann Patent gerade entwickelt.
Die für die Herstellung.
Ja, genau. Die in Form von Probiotika sozusagen auf den Markt zu bringen. Okay. Also da wird noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Aber du hast natürlich die unterschiedlichen Lactobacillen, Casai, das hast du zum Beispiel, das kennt man aus diesen kleinen Joghurtdrinks.
Die sind ja dann nochmal besonders robust, oder?
Exakt. Also es gibt, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt
sporenbildende Bakterien, ne?
Ja, das sind aber wieder, das sind andere wieder. Okay. Das sind andere, die sind noch nicht so gut erforscht wie die klassischen Milchsäurebakterien, von denen ich persönlich mehr halte. Weil, also deswegen habe ich die anderen auch nicht verwendet. Also kannst du ja frei entscheiden.
Ja, ja,
also preislich macht das keinen großen Unterschied. Ich bin da noch nicht so von überzeugt. Also auch da mag noch viel kommen in den nächsten Jahren. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Hefe, die gut für uns sind, probiotisch sind, die dann auch besonders helfen können, wenn wir eine Antibiotika-Behandlung hatten. Also da gibt es eine riesige Auswahl.
Okay, perfekt. Und vielleicht nochmal für alle, die sich noch nicht so viel mit dem Darmthema beschäftigt hatten. Du hast, glaube ich, gerade gesagt, Postbiotika, ne?
Ja,
dann gibt es Präbiotika, dann gibt es Probiotika. Ja. Kannst du da gerade nochmal so ein bisschen die Unterschiede aufzeigen?
Also Probiotika sind die guten Mikroorganismen, die uns unterstützen. Wir sind der Wirt und sie tun uns ganz viel Gutes. Präbiotika, das ist deren Futter. Und Präbiotika, das finden wir lediglich in pflanzlichen Lebensmitteln. Mhm. Ganz wichtig. Wobei man mittlerweile auch sagt, dass Omega-3 präbiotisch wirken kann. Mhm. Also das unterstützt durchaus auch die guten Darmbakterien. Aber ansonsten finden wir es nur in pflanzlichen Lebensmitteln, also leider nicht in tierischen Produkten. Es gibt da auch wieder unterschiedliche, zum Beispiel es gibt verschiedene Arten der Ballaststoffe, immer gut für unseren Darm. Und dann gibt es da lösliche Ballaststoffe, die wirken auch präbiotisch. Mhm. Also Präbiotika ist das Futter für die Probiotika.
Also am besten pflanzliche Lebensmittel essen, die lösliche Ballaststoffe enthalten.
Exakt. Also pflanzenbasiert ist das Beste für unser Darmmikrobiom, aber nicht nur pflanzenbasiert, sondern auch abwechslungsreich. Du hattest ja vorhin schon die Diversität angesprochen und wie gesagt, ich hatte das Beispiel genannt mit den verschiedenen kleinen Dörfern.
Ja.
Und die haben unterschiedliche Lieblingsspeisen.
Ja.
Also wenn du, egal wie gesund der Brokkoli ist, wenn du den nur Brokkoli fütterst, fühlt sich das eine Dorf total vernachlässigt und wünscht sich aber irgendwie auch mal die Möhre. So, und wichtig dabei, da gibt es ganz tolle Studien. 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche ist das Beste für unsere Darmflora.
Da haben wir auch so ein Freebie gemacht in unseren Artikeln für die 30-Pflanzen-Challenge sozusagen. Ja. Einfach mal eine Woche hernehmen. Ja. Wie viel Lebensmittel unterschiedlicher Art habe ich da? Oder Pflanzen vor allem. Dazu zählen alle Gemüsesorten, alles, was im Garten wächst, alles, was grün ist und so weiter. Um dann wirklich mal zu schauen, okay, esse ich dann vielleicht doch immer nur den Brokkoli, weil es mein Lieblingsgemüse ist? Oder habe ich eben diese unterschiedlichen Lebensmittel drin?
Und ich finde, dieses 30, das klingt immer so grauenhaft, aber so schlimm ist das gar nicht. Weil das ist Gemüse, Obst, Samen, Nüsse, Kräuter, Gewürze.
Genau.
Und da kann man nämlich auch mal mit Gewürzen mal ein bisschen anfangen rum zu doktern. Fiel mir am Anfang auch nicht so leicht, weil ich bin eher so aufgewachsen Salz, Pfeffer, basta. Aber wenn man damit mal anfängt, auch so ein bisschen zu experimentieren, riesiger Spaß. Und da kommt man auf die 30 leichter, als man denkt.
Ich habe jetzt vor kurzem ein Rezept gemacht, bisschen Lachs und Spinat, ohne irgendwas sonst, es muss so schnell gehen. Und dann hatte ich gerade in meinem Hochbeet ein paar Kräuter genommen und drüber geworfen, hatte Salz, Pfeffer vergessen, weil wir so in Eile waren. Und dann hat es total gut geschmeckt. Ich habe gesagt, ja, Wahnsinn, was eigentlich die Kräuter jetzt hier gerade gemacht haben für uns. Also
absolut.
Echt top.
Absolut.
Gut, dann wechseln wir mal das Thema. Es gibt ja noch...
Wir haben die Postbiotika vergessen.
Oh ja.
Ich musste gerade echt überlegen, irgendwas war da.
Präbiotika, Probiotika und jetzt die Postbiotika.
Exakt. Und zwar Postbiotika. Man muss sich das so vorstellen, das sind deren Abfallprodukte. Also das, was sie herstellen, sind Postbiotika. Unter anderem manchmal werden als Postbiotika auch bezeichnet irgendwelche Strukturen, die noch von den Bakterien übrig sind. Aber im Allgemeinen ist es sozusagen deren Stoffwechselprodukt. Das können kurzkettige Fettsäuren sein. Das können auch Vitamine sein.
Und werden die dann auch im Körper nochmal benutzt? Also davon haben wir nochmal einen Vorteil, oder?
Das ist das, was wir davon haben.
Okay, ja.
Also das ist sozusagen deren Interaktion mit uns. Perfekt. Zum Teil.
Ja. Ah ja, super. Okay. Dann jetzt das Thema nochmal mehr hin zu dem Begriff Bauchhirn. Viele sagen ja, okay, Gehirn oder viele Studien zeigen auch schon, Darm, Gehirn hängen eng zusammen. Ja. Was kann das für Vorteile vielleicht für uns haben? Wieso hängt es so eng zusammen? Was hat man daraus oder was hat man da festgestellt? Was können wir daraus lernen oder mitnehmen?
Du kannst dir vorstellen, es ist wie eine Autobahn zwischen unserem Darm und unserem Gehirn, der Vagusnerv. Also und unser Darmmikrobiom kommuniziert mit uns auf unterschiedliche Art und Weise. Einmal über die sogenannten Postbiotika, aber auch über elektrische Impulse, über den Nerv. Und 90% der Informationen gehen von unserem Darm in unser Gehirn und nur 10% von unserem Gehirn in unseren Darm. Also muss man ganz klar sagen, also wer ist der Bestimmer?
Also sowas wie, habe ich jetzt Hunger oder nicht, kommt im Prinzip ein Signal auch.
Wenn du so möchtest, wird die Pizza in deinem Darm bestellt. Also da hast du wenig Einfluss drauf.
Und wenn ich jetzt, ich formuliere es anders, wenn man jetzt irgendwie nie Hunger hat oder wenn ich mich auch nicht so gut fühle, das heißt auch viel die Stimmung, was ich gegessen habe, wird dann verstoffwechselt und dann gibt es irgendwie ein Signal ans Gehirn. Das ist auch das, was du mit Hormonen angeschnitten hast.
Unter anderem, ja. Also und unsere Darm, das ist jetzt ein dickchen anderes Thema, was ich meinte, ist eher das sogenannte Östrobolom, das heißt unser Darm. Mikrobiom hat Einfluss auf unseren Östrogenspiegel, also indem es bestimmte Produkte davon abbaut. Aber es ist unser Darm ist auch verantwortlich für unseren Hunger, definitiv. Also unser Darmmikrobiom, definitiv. Für unseren Hunger und unseren Appetit, ja.
Und dann gibt's ja auch noch das Thema, dass eigentlich, man sagt, so 70-80% sitzen vom Immunsystem im Darm.
Ja.
Das heißt, wenn ich einen gesunden Darm habe, werde ich auch nicht so oft krank?
Definitiv. Definitiv. Also ein Großteil unseres Immunsystems sitzt in unserem Darm und wird dort auch trainiert quasi durch unser Mikrobiom, wenn du es so möchtest. Also ganz wichtig, aber nochmal ganz kurz auf die mentale Gesundheit einzugehen. Es ist, es gibt mittlerweile sogar Probiotika, die man dann quasi als Psychobiotika bezeichnet. Und ich denke auch in weiterer Zukunft, also dass du wirst heute noch keine Depression mehr Probiotika behandeln, um Gottes Willen. Aber ich bin mir relativ sicher, irgendwann wird etwas in dieser Richtung kommen, weil man hat einfach festgestellt, dass Personen mit depressiven Verstimmungen eine andere Mikrobenzusammensetzung haben als gesundere Menschen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da wird man irgendwann individuell ansetzen können, aber da sind wir noch nicht.
Okay, da erfolgt praktisch, muss noch eine große Studie angelegt werden.
Definitiv nicht.
Im Gegensatz wie zum Beispiel bei Vitamin D, da ist es ja eigentlich schon belegt,
auf jeden Fall,
dass man da, wenn man da einfach eine starke Unterversorgung oder einen Mangel hat, das auf jeden Fall in Richtung Depression einfach deutlich öfter gegeben ist, dass
da eine
Unterversorgung
ist.
Auf jeden Fall. Okay, naja, vielleicht ist es ja sogar ein Thema nochmal für eine wissenschaftliche Arbeit für dich.
Na, ich bin nicht im Labor. Ich bin nicht mehr im Labor. Das ist,
also an alle jungen Studierenden, macht da mal was, damit wir vielleicht so ein bisschen vom Antidepressiva wegkommen oder das gleichzeitig unterstützen können.
Absolut.
Und gesünder
also
werden.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Unterstützen können wir auch heute schon. Mhm. Und unterstützen können wir auch mit einem gesunden Lebensstil.
Ja.
Also ganz wichtig. Also wir haben mehr in der Hand, als man denkt. Nochmal, ich will damit nicht sagen, dass wir eine Depression damit heilen können.
Ja.
Aber wir können bestimmte Dinge auf jeden Fall unterstützen.
Und ausprobieren.
Ja.
Es wirkt ja auch wiederum bei jedem unterschiedlich. Wenn ich heute ein Darmpräparat einnehme, habe ich ja ein anderes Mikrobiom wie Person B.
Ja.
Das heißt, die Auswirkungen, wie wir uns fühlen, ist ja auch wieder eine andere. Also eigentlich ausprobieren.
Fall.
Oder vielleicht einfach vorher mal schauen, wie divers ist mein Darm, welche Bakterien habe ich. Und dann dementsprechend vielleicht eine Supplementierung wählen.
Das Tolle daran ist, du wirst dir im Gegensatz zu Medikamenten hat es einfach die einzige Nebenwirkung, die dir mal passieren kann, ist, dass du vielleicht mal pupsen musst. Aber ich meine, damit kann man umgehen.
Ja, genau.
Ich finde, das ist eh ein Punkt bei Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, damit kann man auch viel Mist machen. Aber unterm Strich, nochmal, ist es auch eine Ergänzung deiner Nahrung, ganz wichtig. Ich bin auch der Meinung, deswegen versuche ich auch da so ein bisschen einen holistischen Ansatz zu finden. ohne einen vernünftigen Lebensstil kannst du dir natürlich irgendwie reinpfeifen, was du möchtest. Da wirst du nicht die Wahnsinnseffekte haben. Aber wenn du das gut machst und deinen Lebensstil auch dementsprechend anpasst, dann hast du wirklich was davon.
Ja, also wir hatten ja das Thema nochmal, okay, Darm, im Darm sitzt das Immunsystem stark. Das heißt, wenn ich hier mich vor Krankheit schützen will, nehme ich dann nicht mehr Zink und Vitamin D bei einer Erkältung, sondern sollte vorher schon mal gut probiotisch mich aufstellen und viele Ballaststoffe essen, dass ich dann
Da wirst du gar nicht
genau,
erst
krank. Genau, also, ja, dann muss ich gar nicht zum Zink schnell greifen.
Exakt. Wobei Zink definitiv hochdosiert, kurzfristig eingenommen, bei einer Erkältung hervorragend helfen kann. Das zeigen die Studien. Genau. Nichtsdestotrotz, je stärker dein Darm, also je gesünder deine Darmflora ist, nennen wir es jetzt so, umso weniger wirst du krank werden. Es hat übrigens auch jetzt gerade, das ist ja noch ein bisschen Heuschnupfenzeit, auch da ist es so, befindet sich deine Darmflora im Gleichgewicht, hast du da auch viel Glück.
Okay. Das sind auf jeden Fall, denke ich, schon mal sehr hilfreiche Tipps. Jetzt sind wir schon mal aufs Immunsystem eingegangen, auf die Psyche. Gibt es irgendwie noch andere Bereiche, vielleicht auch was in der Forschung ganz jung ist? Das ist ja jetzt schon auch ein bisschen verbreiteter, noch innovativ mit dem Thema Immunsystem und Psyche. Aber es gibt Ansätze, es gibt Studien. Gibt es da noch mal irgendwie einen neuer Bereich, den jetzt wir noch nicht so auf dem Schirm haben?
Also es gibt noch ein spannendes Thema, oder zumindest ist es für mich sehr spannend, ist Longevity. Also das ist natürlich jetzt so ein neuer Begriff, früher ist es einfach gesund alt werden. Ja. So, was kann man tun? Auch da spielt die Darmflora einen großen, wichtigen Teil. Wenn du dir die Darmflora der 100-Jährigen anguckst, es gibt ja diese sogenannten Blue Zones, und wenn du schaust, wie sind die so aufgestellt, so haben sie ein meistens sehr diverses und auch ein sehr stabiles Mikrobiom, was sich also nicht so schnell aus dem Lot bringen lässt. Und warum? Weil sie sich dementsprechend ernähren und der Lifestyle dementsprechend ist. Also wir kommen eigentlich immer auf das Gleiche zurück. Ein wichtiger Punkt. Der ist ja auch nicht ganz unbekannt. Das ist natürlich auch, ich nenne es immer die Pummelbakterien. Also wenn du eine nicht so gute Zusammensetzung deiner Darmflora hast, kann es sein, dass du Bakterien hast, die mehr Energie aus deiner Nahrung ziehen und das dann hochsummiert. Das können manchmal bis zu 150 Kalorien pro Tag sein. Und wenn du einfach du isst exakt dasselbe, aber hast 150Kalorien mehr auf der Uhr, weil die halt bestimmte Lebensmittel noch mehr verdauen. Das war früher vielleicht vom Vorteil, heute halt bei der ständigen und stetigen Verfügbarkeit von Essen halt nicht mehr so.
Für einen Bodybuilder wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn er dann mehr Kalorien hat. Aber die Leute, die so viel Sport treiben, haben dann wahrscheinlich eben genau die andere Zusammensetzung,
oder? Ja, auch das verändert sich durch Sport. Im Endeffekt gibt es keinen gesundheitlichen Bereich, der nicht irgendwie mit unserer Darmflora zu tun hat.
Ja.
Deswegen finde ich das ja auch so faszinierend.
Und ich sag mal, wie lange gibt's Supplements auf dem Markt? Wie lange gibt's Probiotika-Supplements? Wie lange gibt's Labore, wo wir das herstellen können? Wie haben die Menschen das früher gemacht? Oder wieso brauchen wir das heute? Also was hat sich da verändert? Du hattest es am Anfang schon mal so ein bisschen angeschnitten.
Also es gibt verschiedene Sachen, die sich verändert haben. Zum einen, wobei die Lebensdauer mittlerweile auch wieder ein bisschen rückläufig ist, weil die Menschen immer dicker werden, damit auch Probleme bekommen, gesundheitlicher Natur.
Metabolisches Syndrom etc.
Exakt. Aber wir werden im Allgemeinen älter. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Ja, früher hat der Höhlenbewohner das und das gemacht. Der Höhlenbewohner ist 30 geworden, wenn er Glück hatte. Also deswegen finde ich, gibt's da einmal eine Veränderung. Und wenn du älter wirst und bestimmte Dinge nicht mehr so gut produzieren kannst, warum sollte man sie nicht supplementieren? Ist doch hervorragend, dass die Möglichkeit besteht. Das ist der eine Punkt. Aber was Probiotika anbetrifft, ist es so, wir leben ja so ein bisschen in einer sterileren Umgebung. Da gab es auch eine ganz interessante Studie. Du hattest natürlich Ostdeutschland ein bisschen abgegrenzt. Da sind die Kinder früh in den Kindergarten gekommen, sind dadurch auch mehr in Kontakt bekommen, auch mit Dreck, und das nicht im negativen Sinne, sondern eher im positiven Sinne, dass du einfach auf dem Boden spielen durftest. Und dann gab es die Sakrotanmütter. Naja, und wer hatte mehr Allergien? Also es waren die Kinder der Sakrotanmütter. Also wir brauchen den Austausch von Mikroben auch, um unser Immunsystem zu trainieren. Und das kannst du nämlich auch die Corona-Zeit hat es ja auch gezeigt. Also es ist wichtig, dass wir uns umarmen, dass es einen Austausch von Mikroben gibt. Das ist wichtig und das war früher schon anders.
Ist es auch so, wenn ich mir das mal so in einem kindlichen Bild darstelle, wenn ich jetzt eigentlich ein gute Darmflora habe, gute Mikroben und dann kommen irgendwelche schlechten, theoretisch als schlecht bezeichnet dazu, stärke ich die damit, weil die sich vielleicht dann, weil die dich verdrängen, weil die sich dadurch die guten vermehren?
Wenn du ein bisschen davon hast, stimulierst du ja sozusagen auch das Immunsystem und das ist gut. Genau. Also ein bisschen brauchst du davon. Und dann kommen natürlich, es kommen ja so viele Aspekte dazu. Dann kam der Kaiserschnitt beispielsweise. Ja. Das heißt, das Baby ist gar nicht mehr durch den Vaginalkanal gegangen, hat damit ja auch gar nicht unbedingt die Mikroben aufgenommen. Wir verändern uns heute jetzt auch so, dass wir zum Beispiel Kaiserschnittkindern auch einen vaginalen Abstrich geben, damit sie diese Mikroben bekommen, damit sie ein stabiles, gutes Mikrobiom aufbauen können. Und dann hast du natürlich auch, unsere Ernährung hat sich verändert, wir sind da ja vorhin schon mal drauf eingegangen, mit den Zusatzstoffen. 70% unserer Lebensmittel im Supermarkt sind hochverarbeitet. Mhm. Das ist einfach nicht gut für uns. Also dafür sind wir nicht gemacht. Also zum einen können wir das zacki-zack schneller essen und zum anderen ist es einfach, wir haben zu wenig, früher gab es viel Fermentiertes. Ich finde das sehr schön, wenn so alte Praktiken wieder zurückkommen, also wie Fermentation. Mittlerweile ist das ja auch wieder im Fokus.
Ein bisschen in, auch bei so Sterneköchen und so wird das wieder deutlich gezeigt und mit Absicht benutzt, ne, weil es ja auch meistens intensiven Geschmack hat dann. Ne?
Es hat einen super Geschmack. Ich fermentiere auf meinem Kanal zum Beispiel total viel, weil das hat so was Ursprüngliches. Also du gehst sozusagen zurück und da sind, also sogenannte Wildfermentationen sind einfach, es funktioniert automatisch. Warum? Weil auf diesem Obst und Gemüse Bakterien sind.
Bakterien. Was ist das Lieblingslebensmittel, was du fermentierst?
Oh, ich liebe ja Kimchi in allen Versionen. Jetzt habe ich gerade ein Kimchi gemacht aus den Schalen von Wassermelonen.
Okay.
Das ist interessant. Der Knaller. Also weil ihr so gegen Food Waste und sowas. Es schmeckt super gut. Ganz, ganz toll.
Okay.
Also, ehrlich gesagt, kannst
also
du
brauchen wir halt nicht mehr die Schweine im Schweinestall, sondern einfach ein paar Gläser mit allen Schalen ansetzen und dann fermentieren.
Ja, sag mal so, die Schweine unterstützen jetzt nicht so richtig das Darmmikrobiom. Also, und leid tun sie mir auch.
Das stimmt wohl, okay. Also, fermentieren hilft. Was kann man da noch so machen?
Ballaststoffreich essen. Wie gesagt, wir sprachen vorhin über die Variation 30 plus, also 30 verschiedene pro Woche, aber idealerweise auch 30 Gramm Ballaststoffe zu uns nehmen. Mhm. Also, dass wir einen hohen Anteil an Ballaststoff haben, das fördert auch die Darmmotilität, also dass wir die Darmbewegung gut stattfindet, dass wir einen guten Stuhlgang haben. Ja, man muss über seinen Stuhlgang reden und wenn der gut funktioniert, das hebt ja auch die Laune. Ja. Ich meine, bleiben wir ehrlich, also das hebt unglaublich die Laune, wenn alles gut funktioniert.
Absolut. Und wenn wir jetzt nochmal bei den ballaststoffreichen Lebensmitteln bleiben, was ist denn da so, was sind so die Top-Lebensmittel, die man da irgendwie beachten sollte?
Also was ja auch sehr ballaststoffreich, man soll es nicht glauben, wir sind ja jetzt gerade in der Bärenzeit, sind Himbeeren. Mhm. Tolle Ballaststoffe.
Himbeeren ist so ein Wunder. Oder Beeren, ne? Also wenig Kalorien, super viele Nährstoffe, Mikronährstoffe, auch noch Ballaststoffe jetzt. Wahrscheinlich die Menge wieder im Verhältnis recht gering, oder? Also weil eine kleine Beere.
Die haben ganz schön viel. Also 100 Gramm Himbeeren haben 5 Gramm Ballaststoff. Das ist nicht wenig.
Okay.
Oh, weißt du, wo du auch tolle Ballaststoffe findest? Also da springt einem jetzt der eine oder andere auch aufs Dach. Es ist Kaffee.
Okay.
Kaffee hat ganz tolle lösliche Ballaststoffe. Kaffee ist eh viel besser, als man denkt.
Brauchen ja auch viele, um dann irgendwo eine gute Verdauung zu haben. Oder viele trinken ja morgens einen Kaffee, um dann aufs Klo zu gehen. Ne?
Ja, das stimmt. Wobei, das ist wieder ein anderer Mechanismus. Aber eine Tasse Kaffee hat 1,5 Gramm löslichen Ballaststoff.
Okay.
Also, allerdings sollte man ihn natürlich nicht zu spät trinken, versteht sich jetzt auch von selbst, weil aufgrund des Koffeins, aber zum Beispiel ein entkoffeinierter Kaffee hat das auch, diese Ballaststoffe.
Okay.
Und jetzt ein kleiner Fun Fact: Du kannst einen Kaffeetrinker an seinem Mikrobiom erkennen. Da wachsen bestimmte Lavsonibacter, heißen die. Die wachsen da ganz hervorragend, super gut sind die. Und die wachsen hervorragend bei Kaffeetrinkern. Die werden also gefüttert durch Kaffee.
Ja, spannend. Und dann hatten wir jetzt auf jeden Fall ein paar ballaststoffreiche Lebensmittel. Und wie ist es eigentlich bei Probiotika, wenn ich die jetzt wirklich supplementiere? Also zum einen haben wir gesagt, Supplements sind nahrungsergänzend. Das heißt, grundsätzlich muss ich erstmal viele Pflanzen essen, ja. Ballaststoffe über die normale Nahrung. Jetzt, wenn ich mich eigentlich gut fühle, brauche ich vielleicht, oder vielleicht habe ich dann schon ein diverses Mikrobiom, aber vielleicht brauche ich auch ein paar Probiotika extra. Nimmt man das dann mal 2 Monate ein, wie so eine Kur, oder sollte man das dauerhaft dann supplementieren? Oder wenn ich auch mal vielleicht ein halbes Jahr supplementiert habe, ändert sich dann mein ganzes Mikrobiom dauerhaft sozusagen? Also muss ich dann die Ernährung unbedingt noch umstellen? Oder
also Ernährung musst du immer anpassen, aus meiner Sicht der Dinge. Probiotika kannst du immer nehmen und du kannst sie aber auch kurenweise nehmen. Ich würde, also ich persönlich supplementiere sie immer, weil ich der Meinung bin, dass wir in vielen Dingen einfach zu wenig Austausch nach wie vor haben. Und selbst unsere Lebensmittel sind oftmals zu sauber.
Also einfach ein bisschen, wenn ich sie dauerhaft nehme, fördere ich die Diversität.
Exakt. Ne? Bei immunsupprimierten Personen, die sollten das nicht nehmen. Für die ist es nicht gut, Probiotika zu nehmen.
Sind dann Erkrankungen wie zum Beispiel?
Wenn du also angenommen, dir wurde die Niere entfernt, und dann musst du ein Immunsuppressiva nehmen, dann solltest du das nicht nehmen. Ansonsten gibt
Aber wieso?
Ja, das kann dann sozusagen, da können die in die falschen, sich falsch anlagern und das ist nicht förderlich. Okay. Ansonsten ist es so, dass Probiotika können sich zum Teil, aber da ist eine Betonung auf können, sich dein Darmmikrobiom auch verändern. Was sie aber definitiv tun, auf der Reise durch dich hindurch, stellen sie die hervorragenden Postbiotika, über die wir vorhin sprachen, stellen sie die her.
Weil sie ja verarbeitet werden.
Exakt, also sie tun auf jeden Fall in der Zeit, wo du sie einnimmst, viel Gutes und können damit sozusagen auch dich unterstützen, dass gar nicht so viel von den Schlechten reinkommt.
Könnte aber sein, wenn ich vorher irgendwelche Hautthemen habe, beispielsweise dann Probiotika ein halbes Jahr nehmen, dass ich mich besser fühle, wenn ich die aber absetze, dass ich am Ende vielleicht noch nicht geschafft habe, mein Mikrobiom tatsächlich so zu verändern, selbst wenn ich vielleicht ein paar mehr Ballaststoffe esse, dass es dann wiederkommen kann.
Also
oder
Probiotika
so,
ne? Könnt ihr definitiv unterstützend helfen bei verschiedenen Hauterkrankungen, definitiv. Aber es ist jetzt kein Allheilmittel. Ja. Also das ist mir immer wichtig. Aber es kann dich ganz, ganz toll unterstützen.
Okay. Ja, also das heißt, selbst ein bisschen entscheiden, ob man das einfach mal 2 Monate ausprobiert. Dann kann man ja auch mal schauen, wie man sich 2 Monate danach fühlt, wenn man es vielleicht wieder weglässt oder man greift halt dauerhaft dazu. Und auf jeden Fall, wenn man eigentlich startet mit Probiotika, vielleicht eben nochmal auf die Auswahl der Lebensmittel achten und auf jeden Fall mehr Diversität auch da in die Lebensmittelwahl bringen, wie man vielleicht jetzt hat, weil meistens fängt man ja an, diese Themen zu beleuchten für sich oder Probiotika einzunehmen, weil man irgendwas hat. Oder weil man sagt, es geht besser. Oder wenn ich mich pudelwohl fühle, was, glaube ich, die wenigsten Menschen tun, dann muss ich ja überhaupt nicht über irgendwelche Zusätze nachdenken oder
absolut, so also nochmal, auch wie du Nahrungsergänzungsmittel im Allgemeinen nimmst. Wie gesagt, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich kosmetische Forschung, also beim Dermatologen gemacht habe, in meiner Doktorarbeit. Und wie gut auch Kosmetika wirken, sind so ein bisschen vergleichbar mit Nahrungsergänzungsmitteln. Siehst du oft erst im Rückspiegel. Also du merkst natürlich langfristig eine Verbesserung. Es ist natürlich, ein Nahrungsergänzungsmittel ist kein Aha-Effekt wie eine Schmerztablette. Aber es unterstützt dich halt ganz toll.
Ja. Genau, so halten wir das, glaube ich, fest. Das war, glaube ich, ein ganz schöner Abschlusssatz. Wenn ihr irgendwie eine Frage habt, ihr habt jederzeit Zugriff auf Maren und ihr Fachwissen. Ich leite das gerne weiter. Lasst uns einfach einen Kommentar da. Und vielleicht zum Abschluss noch was Persönliches über dich. Was machst du vielleicht besonders gut? Du hast schon erzählt, du fermentierst. Was du als besonders gesundheitsfördernd oder für dich, für dein Wohlbefinden tust? Vielleicht ist es auch ein Buch lesen. Was würdest du da einordnen? Und was ist vielleicht eine kleine Sünde? Trinkst du Alkohol?
Ehrlich gesagt, Alkohol habe ich seit 2 Jahren nicht getrunken.
Okay.
Aber es heißt nicht, dass ich nie wieder Alkohol trinke. Also ich finde ja, alles, was so in dieses Verbotsthema geht, ist schwierig. Ich ernähre mich schon extrem gesund, aber das hat sich auch so entwickelt. Wo ich nicht so gut bin, ist Schlaf, und daran arbeite ich.
Okay.
So. Und ich glaube, dass man nicht so streng sein sollte. Also das heißt nicht, wenn irgendwas mal nicht ganz so funktioniert hat, dass alles irgendwie hingeschmissen werden soll, sondern man muss es eher auf lange Sicht sehen. Also und sich wohlfühlen dabei. Und dann, wenn du dann Stress aufbaust, dass du jetzt sagst, oh Mann, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft, das nicht geschafft, was diese Gesundheitsthemen anbetrifft. Ich finde das ja manchmal, wird mir das im Social Media ein Tickchen zu viel. Dann sollst du morgens Journaling machen, dann sollst du Gua Sha machen, dann sollst du dies machen, dann sollst du das machen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie die das alles hinbekommen. Dann bist du.
Dann musst du einmal deinen Job kündigen, ja, und dann kannst du voll in die Gesundheitsbranche.
Also, ja, also na, ja, noch nicht mal die Gesundheitsbranche. Du bist nur mit der Selbstoptimierung beschäftigt. Also das macht mich manchmal ein bisschen fertig. Natürlich finde ich es wichtig, dass man auf sich selber hört. Natürlich finde ich es toll, wenn du meditieren kannst. Also da bin ich nicht gut in diesen Dingen. Aber ich versuche, meinen Schlaf zu verbessern. Ich schlafe eigentlich nicht so toll und gebe mir da große Mühe, zum ähnlichen Zeitpunkt ins Bett zu gehen und zum ähnlichen Zeitpunkt aufzustehen.
Okay, also ja, spannend. Und das ist vielleicht auch noch das Thema, was du meintest, wir müssen nicht ständig Essen haben und Verpflegung. Unser Körper kann ja ganz viel. Wir haben ja ganz viele Mechanismen. Wenn wir mal 2 Stunden Hunger haben, tun wir ihm wahrscheinlich nicht mal was Schlechtes.
Wir tun ihm ganz viel Gutes. Ja. Also wir tun ihm auch ganz viel Gutes, mindestens 12 Stunden in der Nacht nichts zu essen. Ja. Also das, und ich finde, das schafft man. Also da rede ich nicht vom intermittierten Fasten oder irgendwas in der Richtung, sondern 12 Stunden den Darm in Ruhe zu lassen. Ich sage immer, der hat ja so ein eingebautes Reinigungssystem. Und reinige du mal eine Autobahn, wenn da die ganze Zeit die Autos fahren.
Ja,
also sorry, schwierig. Das funktioniert nicht. Also insofern braucht der die Ruhe.
Okay, wunderbar. Vielen Dank nochmal auch für deinen kleinen persönlichen Einblick. Und ich glaube, wir haben heute während des Podcasts einige Tipps für euch im Petto gehabt. Ich habe mindestens 5 gezählt. Wenn ihr sie vergessen habt, hört es nochmal von vorne an. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder teilt es gerne an Freunde, Familie. Ich denke, es waren ein paar hilfreiche Tipps für den Alltag. Und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast.